Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hoffnung aktiviert Zukunft. Davon ist der Philosoph Ernst Bloch überzeugt gewesen. Das Prinzip Hoffnung hat er, so hat er sein Programm genannt, und damit hat er politischen Menschen Anstöße gegeben, die bis heute weiterwirken. Beim erklärten Atheisten Bloch haben Menschen wieder Glauben gelernt. Glauben, dass eine andere Welt möglich ist. Feministinnen wie Dorothee Sölle waren darunter, ebenso wie Befreiungstheologen aus Südamerika. Heute vor 125 Jahren ist Ernst Bloch in Ludwigshafen am Rhein geboren. In Kontext lotet Judith Wipfler aus, wie aktuell und zukunftsweisend Blochs Hoffnungsprogramm heute noch ist, ob sein Lob der Utopie auch in der globalisierten Problemwelt noch taugt.
Meine Damen und Herren, man sollte meinen, bei so vielem, was heute vorgeht um uns, das reiche aus, um rot zu werden. Rot in mehrfachem Sinn des Wortes.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
Die Sehnsucht als die einzig ehrliche menschliche Eigenschaft.
Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei?
Es gibt zum utopischen Denken keine Alternative.
Und ein Schiff. Mit 50 Kanonen wird liegen am Kai.
Und Seeräuber Jenny wartet immer noch. Seeräuber Jennys, egal wo auf der Welt, spülen weiter Gläser und machen das Bett für andere. Daran und an vielem anderen, was Ernst Bloch rot werden ließ, hat sich bis heute nicht viel geändert. Das Lied der Seeräuber-Jenny aus der Dreigroschenoper war eines der programmatischen Lieblingsstücke Ernst Blochs. Der hatte nicht nur Philosophie und Physik studiert, sondern auch Musik. Gerade in der Kunst malen die Menschen ihre Sehnsüchte, Träume und Hoffnungen aus, meinte Bloch, ebenso wie in der Religion.
Und hier muss man lernen, nicht nur in sozialen Utopien, sondern an dem Vorschein in der ganzen menschlichen Kultur, in der Kunst, in der Mythologie, in der Moral. Was sind hier für Bilder schon aufgetaucht von der besseren Welt? Versuchsbilder, Traumbilder, die nun konkret zu machen, die nun auf den Zustand nicht von keiner Utopie zu bringen, sondern von einer konkreten Utopie.
Bloch studierte die Hoffnungsgeschichten der Menschen, angefangen bei Bibel und Propheten, weiter mit Jesus, den Ketzern der Kirchengeschichte, bis hin zu Marx und den sozialistischen Utopien. Dabei lernte er am meisten aus den gescheiterten Hoffnungen und aus den missbrauchten Träumen der Menschengeschichte, etwa bei Hitler und Stalin. Der Marxist Bloch war hier unbestechlich. Er erkannte, wenn auch langsam und schmerzlich, dass der Stalinismus Hoffnung missbraucht hatte. Und schließlich wandte er sich auch enttäuscht von der DDR ab. Das ist die kritische Dialektik Blochs. Sein Prinzip Hoffnung ist eine, die sich wandelt und dazulernt. Dr. Spes, belehrte Hoffnung, nannte er das. Sein Schüler Beat Dirci erklärt.
Diese gelehrte Hoffnung. Und für Bloch haben die Gesellschaftswissenschaften, für ihn damals auch sehr stark, der Marxismus diese Rolle gespielt, dass er gesagt hat, hier ist Tendenzwissen vorhanden, wohin tendiert die Gesellschaft. Und wenn es uns gelingt, den Bogen zu schlagen zwischen dem, was wir hoffen, und dem, was objektiv real möglich ist in der gesellschaftlichen Wirklichkeit, dann stehen die Träume nicht so verloren da, sondern dann können daraus konkrete Utopien werden, die die Welt voranbringen in die richtige Richtung.
Der Theologe und Philosoph Beat Dirci kennt Ernst Bloch so gut wie sonst niemand heute. Er war nämlich Blochs letzter persönlicher Mitarbeiter in Tübingen. Dirci half Bloch bis zu dessen Tod 1977, seine letzten Manuskripte fertigzustellen. Dietschi erinnert sich an intensive Gespräche auf Augenhöhe.
Er war nie elitär. Deswegen konnte er auch sagen, es gibt nur Karl May und Hegel. Alles dazwischen, hat er gesagt, sei eine unreinliche Mischung. Das ist Ernst Bloch. Also er hat sich sowohl in der höchsten Philosophie bewegt, wie gleichzeitig im Alltag von Geschichten, von Anekdoten, von Kolportagen. Er war ein Freund von Johann Peter Hebel, von Tausend und einer Nacht, von Karl May selbstverständlich und selber ein großer Geschichtenerzähler.
Dabei durfte die Tabakpfeife niemals ausgehen. Auf Blochs Schreibtisch liegen bis heute diverse Pfeifen und Putzer sowie ein Spucknapf. Zu sehen ist der Schreibtisch mitsamt Blochs Tübinger Arbeitszimmer nicht in Tübingen, sondern in Ludwigshafen am Rhein, der Heimatstadt Blochs. Ludwigshafen leistet sich seit 10 Jahren ein Ernst-Bloch-Zentrum. Und dort im Hauptsaal wird die Besucherin überrascht von einer Plexiglasplatte im Fußboden. Dadurch zu sehen, 2 Meter tiefer, das originale Arbeitszimmer Blochs. Bücher, Brille, Manuskripte liegen offen herum, als ob der alte Bloch gleich wieder eintreten und sich das nächste Pfeifchen stopfen würde. Das Ernst-Bloch-Zentrum will aber kein Museum sein, sondern ein lebendiger Ort des Weiterdenkens, betont dessen Leiter Klaus Kuhfeld.
Wir haben zwar museale Stücke, zum Beispiel das Arbeitszimmer, das ist natürlich auch eine gewisse Attraktion hier im Haus, was man ja auch in dieser Perspektive selten hat. Aber ansonsten ist dieses Zentrum natürlich nach vorne gewandt, insofern nicht Museum rückwärts gewandt, ganz bewusst der Utopie verpflichtet bleibend.
Zu den Schätzen des Bloch-Zentrums gehört der gesamte Schriftennachlass des Philosophen. Darum sind hier auch immer wieder Forscherinnen und Forscher zugange. Aber auch einige persönliche Utensilien bewahren Klaus Kuhfeld und Kollegen in Ludwigshafen auf, etwa Blochs Pfeifentabak.
Der letzte dieser Art, Atlanta, er hat ja immer gesagt, er hat ganz bewusst den allerbilligsten Tabak geraucht. Er hat es damals von den Holländern am Rhein gelernt. Ich habe meine Pfeife geraucht und habe ihn aber nicht probiert, weil ich ahne, wie der schmeckt.
Also die oft zitierte Hoffnung oder die konkrete Utopie, die fundiert ja erst Unzufriedenheit. Es muss mir doch etwas vorschweben, was besser sein könnte, damit ich überhaupt mit dem, was ich habe, unzufrieden bin. Inhaltlich unzufrieden bin. Ich hätte ja sonst gar keinen Maßstab, an dem ich es messen kann. Indem wir überschreiten, indem wir vorauseilen, indem wir Tagträume haben, indem wir so überschreiten, können wir zurückblicken und können messen.
In diesem Tonausschnitt mit dem über 80-jährigen Bloch ist nicht nur das Pfeiferauchen deutlich zu hören, sondern auch die kritische Bestandsaufnahme von Mängeln im Leben, die Hoffen auf Besseres provozieren. Hoffen ist nach Bloch kein rosarot Träumen, sondern ein Aufstand gegen die Verhältnisse, manchmal auch ein Aufstand der Ohnmächtigen. Auch Bert Dietschi trotzt in seiner Arbeit beim kirchlichen Hilfswerk Brot für alle gegen die Übermacht globaler Armut und Zerstörung.
Wir haben gerade eben auch bei Brot für alle, erlebe ich das immer wieder, mit so viel Bewegungen zu tun, die sozusagen am Rand der Unbedeutendheit, ohne Chancen auf wirklichen Erfolg in der Gesellschaft weiterkämpfen. Wir haben das erlebt, wie das in Südafrika gewesen ist, wie die Schwarzen jahrzehntelang in der Apartheid an den Rand gedrückt wurden und es schließlich doch geschafft haben, ein neues Südafrika mit allen Unzulänglichkeiten natürlich aufzubauen. Es gibt so viele Beispiele, die manchmal einen gewissen Erfolg haben, aber sehr häufig auch wenig Erfolg haben und doch geht die Bewegung weiter. Das ist Hoffnung, die am Werk ist. Und deswegen denke ich schon, dass in diesem Punkt Bloch recht hat. Der Mensch lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Er mobilisiert immer noch ein trotzdem, ich gebe nicht auf. Und deswegen spricht Bloch von militantem Optimismus.
Kleines Senfkorn Hoffnung. So heißt ein beliebtes neues Kirchenlied, was die große Kraft des kleinen Samenkorns besingt.
Ich selber sehe eigentlich Hoffnung weniger dort am Werk, wo darüber geredet wird, wo Hoffnung gepredigt wird, sondern zum Beispiel Bauernbewegungen, Landlosenbewegungen in Brasilien oder indigenen Bewegungen in verschiedenen Ländern von Bolivien, Peru bis Mexiko. dort haben natürlich die Menschen auch Hoffnungen. Ja, sie haben manchmal sogar ihre Utopien. Gerade zum Beispiel Indigene, die seit 500 Jahren ausgerottet werden, an den Rand gedrückt werden der Gesellschaft, zu den Besiegten gehören, wie die nie nachgelassen haben, um ihre Rechte zu kämpfen, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend wieder Zugang zur Gesellschaft verschafft haben, in Mexiko gesagt haben, nie wieder ein Mexiko ohne uns. Oder in Bolivien, wo zum ersten Mal einer der Iren auch mit Evo Morales an die Regierung gelangt ist. Das sind natürlich Kämpfe von Völkern, von Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen. Das ist nicht anders zu erklären als damit, dass die Hoffnung eine ganz starke Kraft ist. Weniger mit dem, was sie sich an Zukunftsbildern ausmalt. Die Hoffnung besteht sehr viel stärker darin, sich nicht damit abzufinden mit dem Schicksal, sondern für die eigenen Rechte einzustehen, selbst wenn es aussichtslos erscheint.
Aber eines Abends wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen bei meinem Fenster und man sagt, was lächelt die so bös?
Die Hoffnung, die Dietschi mit Bloch meint, hat also nichts mit positivem Denken zu tun. Es ist eher ein
Optimismus mit Trauerflor. Es ist kein Hurra-Optimismus. Wir schaffen es, ganz im Gegenteil. Die Geschichte ist gerade auch für Bloch, ähnlich wie für seinen Freund Walter Benjamin, eigentlich auch eine Kette von Katastrophen, von vereitelten Hoffnungen.
Im Ersten Weltkrieg verlor Bloch seinen Glauben ins christliche Abendland. Im Zweiten Weltkrieg seine deutsche Heimat. Als linker jüdischer Emigrant floh er in die Schweiz, nach Italien, quer durch Europa bis nach Amerika. Erst als die DDR gegründet wurde und Leipzig dem bereits über 60-Jährigen eine Professur anbot, kehrte er aus den USA nach Deutschland zurück. Aber die DDR enttäuschte ihn und er enttäuschte die Einparteiendiktatur.
Bloch hätte nie oder hat auch nie Abstand genommen vom Marxismus, aber er war ganz früh schon ein sehr kritischer Durchdringer und unorthodoxer Marxist derart, dass er, Herbert Marcuse hätte gesagt, den Wärmestrom des Marxismus herausgearbeitet hat. Also nicht nur auf die wirtschaftlichen und kalten Faktoren des Kapitalismus zu schauen, sondern auch auf das Subjekt in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man dieses tut, dann muss man sehr schnell zu einer unorthodoxen Haltung kommen.
Blochs Verhältnis zum Marxismus war immer ein kontroverses. Er wurde überhaupt nicht akzeptiert als ein Denker der Parteilinie und hatte insofern immer den Status eines Abweichlers, eines Ketzers.
Das hat im Grunde auch seine philosophische Sicht auf den Marxismus eher noch erhärtet als geschwächt.
Weil Ernst Bloch so unorthodox, so unabhängig und unideologisch dachte, ist mit ihm auch heute und für morgen etwas anzufangen. Gerade nachdem sich die großen Systemideologien überlebt zu haben scheinen.
Man muss ja schon einen ziemlich dramatischen Verfall der Utopien konstatieren, den man vielleicht so bei 1989, 90 ansiedeln könnte. Das war eigentlich lange Zeit dann überhaupt kein Thema mehr. So nach dem Motto, jetzt können wir es uns so einrichten, ohne dass groß gestört wird. Gleichzeitig sind die Probleme auf der Welt, gerade unter globalen Gesichtspunkten, nicht kleiner geworden, sondern größer. Da, denke ich, ist schon eine Zeit gereift, wo man den Mut zur Utopie wieder zu entwickeln hat. Und ich denke, es gibt einfach zum utopischen Denken keine Alternative. Sie müssen ja Antworten finden, wie sie mit den Problemen dieser Zeit umgehen.
Kann Ernst Bloch, geboren heute vor 125 Jahren, da Antworten geben? Ja, sagen Klaus Kuhfeld und Beat Dietschi in dieser Kontextsendung. Blochs Prinzip Hoffnung hat schließlich Schule gemacht in Theologie und Kirchen, in vielen Einzelinitiativen für eine sozialere Welt. Gerade heute, da geschlossene Welterklärungssysteme rar geworden sind, betont Beat Dietschi das Umfassende der Weltanalyse seines Lehrers Ernst Bloch.
So hat ja Bloch immer gesagt, es gibt nicht einfach nur ein Universum, eine Lösung für alles, sondern er hat vom Multiversum gesprochen. Er hat also von den verschiedensten, der Vielfalt der Kulturen, der Lebenswege, der Entwicklungswege auch gesprochen. Auch das ist sehr aktuell von ihm und trotzdem natürlich immer versucht, auf den Punkt zu bringen, möglichst kurz, was haben wir denn alle gemeinsam? Wir haben gemeinsam, wir wollen ein Leben in Würde, den aufrechten Gang, und wir wollen auch ein Verhältnis zu der Erde, die uns trägt, auf der wir leben, also zur Mitwelt, zur Umwelt, eine Naturbeziehung, die nicht einfach ein Kriegszustand ist, weil Bloch hat gesagt, im Prinzip haben wir eine Technik der Naturausbeutung perfektioniert, gegen die Natur Krieg führt. Es geht darum, eine Naturallianztechnik zu finden. Also deswegen ist auch von dieser Seite her, also nach einer Ökologie, die den Menschen mit der Natur in ein vernünftiges Verhältnis bringt, sehr aktuell, was Bloch sagt, mit Naturrecht und menschlicher Würde.
Als noch kaum einer von Naturschutz sprach, forderte Ernst Bloch bereits ein Naturerlernen. Klaus Kuhfeld vom Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen erläutert das.
Blochs philosophische Sicht Naturerlernens hat damit zu tun, dass er eben die Natur als Subjekt begreift, also nicht als beherrschbar oder wenn man so will, nicht als Objekt, sondern dass eben Mensch und Natur eins sind und dass der Mensch letzten Endes verantwortlich ist, wie unser Planet ausschaut und wie wir mit ihm umgehen. Dann stellt sich ganz konkret auch die Frage, auch für heutige junge Menschen, wie kann ich als Mensch, als junger Mensch dazu beitragen, dass wir zu einem friedfertigen Verhältnis zwischen Mensch und Natur kommen?
Umweltzerstörung und Ausbeutung der Natur hat Ernst Bloch schon Mitte der 60er Jahre erkannt. Er benannte es mit dem Marxischen Begriff der Entfremdung. So wie der Mensch durch ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sich selbst entfremdet wird, Identität und Sinn verliert, so auch die Natur.
Haben wir etwas davon, dass die Landschaft untergeht, dass eine kapitalistische Selbstentfremdung der Landschaft selbst vor sich geht? Das ist nicht mehr der Schwarzwald, wenn wir das sehen. Am wenigsten vom Auto her. Die Durchforstung ist so durchrationalisiert, dass das kein Wald mehr ist. Und Ähnliches also bei Marx mit dem Acker ist so etwas angegeben. Nicht nur also hinsichtlich auf die Proleten und nicht nur hinsichtlich auf die Kapitalisten, sondern mit hinsichtlich auf die Dinge selber.
Die Natur ist wirklich auch einem wörtlichen Sinne Betroffener. Kann sich selbst genauso entfremdet sein wie der Mensch, der durch Ausbeutung auch entfremdet ist und nicht mehr der ist, der er eben sein könnte. Und wenn Wälder, was weiß ich, aus irgendwelchen Nutzaspekten eben gerodet oder anders wie genutzt werden, dann greift man in die Natur negativ ein und stört natürlich diesen biologischen Kreislauf. Im Grunde will Entfremdung da in dem Sinne sagen, dass man der Schädigung der Natur entgegentreten muss.
Naturzerstörung, Klimawandel, Hunger, Durst, unfairer Handel, Menschenrechtsverletzungen. Das hängt alles miteinander zusammen, meint der Bloch-Schüler Beat Dirci.
Die erwähnten Krisen bedeuten alle, dass wir eigentlich vor Problemen stehen der globalen Regierungsführung, der Gouvernance, die aber nicht einfach gelöst werden können mit einer Art Weltregierung und auch nicht durch eine Koordination im Rahmen von G20 oder so etwas, sondern wir haben eigentlich Aufgaben zu lösen, die wir noch nicht einmal in allen Staaten der Erde genügend gelöst haben, nämlich dass Menschen in demokratischer Weise teilhaben können an den Entscheidungen, die ihre Lebenschancen betreffen. Und insofern geht es eigentlich um die Verwirklichung von elementaren Menschenrechten, politischen, aber auch wirtschaftlichen und zuallererst natürlich auch dem Recht auf angemessene Ernährung der Menschen.
Beat Dirci, selbst Philosoph und Theologe, arbeitet heute beim reformierten Hilfswerk Brot für alle. Das Motto für seine Arbeit hier hat er von Bloch.
Aufrechter Gang auf bewohnbarer Erde. So knapp fasst er eigentlich zusammen, worum es heute wirklich geht.
Aufrechter Gang auf bewohnbarer Erde. Das heißt, Menschenrechte und Naturschutz gehören zusammen, bedingen sich gegenseitig. Ein Satz, der in der globalisierten Welt, in der alles vernetzt ist, auch die Probleme, aktueller denn je erscheint.
Mit der verstärkten Globalisierung haben nicht nur die Möglichkeiten zugenommen, sondern auch die Krisen zugenommen, die Nahrungskrise, die Anzahl der Leute, die für ihr Leben geschädigt werden durch Unterernährung und die Hungersterben auf über 1 Milliarde wieder gestiegen ist, mit zunehmender Tendenz. Das ist ein großes Alarmzeichen. Das sind Themen, mit denen sich Brot für alle zentral auseinandersetzt. In diesem Zusammenhang ist für mich dieses Kurzwort vom aufrechten Gang auf einer bewohnbaren Erde von Bloch ganz zentral, weil es drückt das aus, was wir brauchen. Und deswegen verfolgen wir bei Brot für alle ja auch ganz zentral einen Menschenrechtsansatz.
So der rote Faden, buchstäblich, der durch die menschliche Geschichte geht, der hat Kampf gehabt und kämpfte ja zu einem großen Teil gegen die Kriegsmittel und Machtmittel des Kriegs, die gegen die Armen und Unterdrückten aufgerufen und aufgeboten worden sind.
Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt.
Es ist wahr, linke Rhetorik ist etwas aus der Mode gekommen. Bloch jedoch sollte noch nicht zu den Akten. Denn was er anzubieten hat, steht über Links-Rechts-Ideologien. Vieles von dem, was er geschrieben und gedacht hat, wird gerade neu entdeckt. Unter anderem eben am Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen. Klaus Kuhfeld will dort das freie utopische Denken anstacheln. Im Zentrum gibt es Denklabors für Schülerinnen und Schüler, philosophische Lesegruppen für Bürgerinnen und Bürger. Für die utopische Denkarbeit stehen die Blochschen Themen gewissermaßen Pate. Eben Themen wie Natur und Menschenrecht, Naturerlernen und Religion. Ausgerechnet bei dem linken Philosophen, der sich stets Atheist nannte, ist erstaunlich viel über Religion zu finden. Klaus Kuhfeld.
Also das ist eine der spannendsten Fragen. Es gibt da das schöne Wort von Jürgen Moltmann, der gesagt hat, er ist eben Atheist, um Gottes Willen, Bloch. Und es soll ja zum Ausdruck bringen, dass es eine Religiosität gibt im Irdischen, wenn man so will, also ohne Gott. Wenn man sein Prinzip Hoffnung liest oder Atheismus im Christentum, dann stößt man auf eine sehr intensive Beschäftigung mit der Figur Christus bzw. Jesus und entdeckt natürlich dort den, ja, ich möchte nicht sagen revolutionär, aber den, der natürlich durch das Menschseinwerden Gottes versucht, in die Menschen einzuwirken. Also es gibt da bei Bloch eine Stelle, wo es eben heißt, dass Jesus nach unten wirkt in Bezug auf das Volk und gleichzeitig den Aufruhr nach oben, also die Auseinandersetzung mit Gott, eben sucht. Und in diesem Spannungsverhältnis kann man den Begriff der Hoffnung, den man dann auch sehr wirklichkeitsbezogen auffassen kann, durchaus positionieren. Atheist und gleichzeitig ein sehr religiöser Mensch.
Atheist und gleichzeitig ein sehr religiöser Mensch. Oder Atheist um Gottes Willen. Bloch hat vielleicht am meisten aus der Bibel gelernt. Auch seine Kritik an Gott ist durchaus biblisch. Als Herrschaftskritik nämlich.
Er lehnt sozusagen diesen Herrschaftsreflex in der Gottesidee ab. Also etwas ganz Ähnliches, was nach ihm dann auch von der feministischen Theologie gemacht wurde, sozusagen ein Dekonstruieren unserer halt schon sehr stark männlich und von Herrschaft geprägten Gottesbilder. Und Blochs Lesart der biblischen Entwicklung auch ist die, dass er sagt, es gibt da so etwas wie eine laufende Enttheokratisierung. Also ein Exodus, nicht nur aus Ägypten, sondern aus der Gottesidee im Sinne von einem großen Pharao, von einem Herrscher. Exodus aus Gott selber.
Exodus aus Gott und Einzug in den Menschen. Beat Dirci zeigt die Parallelen Blochschen Denkens zur jüdisch-christlichen Mystik auf. Eine Mystik, die mit der Abwesenheit Gottes in dieser Welt rechnet und daher dem Menschen die Verantwortung dafür auferlegt, dass Gott in dieser Welt dennoch wirken kann.
Er zitiert manchmal auch Angelus Silesius, der gesagt hat, dass Gott nicht ein Nu ohne mich könnt leben. Also diese Verschränkung eigentlich, dass es nicht einfach so ist, dass wir nicht ohne Gott, sondern dass Gott nicht ohne mich leben kann. Diese mystischen Gedanken sind Bloch sehr zentral.
Eine säkulare Mystik. Dorothee Sölle hat diese Gedanken prominent weitergedacht. Mystik und Politik war ihr Schlagwort. Nachzulesen auch in ihrem Buch »Atheistisch an Gott glauben«. Klaus Kuhfeld sieht in Blochs Betonung des Menschen und des Göttlichen im Menschen wiederum einen zeitgenössischen Trend, den Bloch geradezu avantgardistisch vorausgedacht habe.
Dass man Gott vielleicht mehr in den konkret greifbaren Werten sucht, auch bei sich innen, also dass eine gewisse Innerlichkeit auch mit Religiosität assoziiert wird heute. Und das ist insofern wirklich zeitgemäß, weil es dann vielleicht dem Einzelnen stärker vorbehalten bleibt, seinen eigenen Gott zu finden, was ja nicht ausschließen muss, dass man dann eben auch in die Kirche geht oder sich einer Religionsgemeinschaft anschließt. Aber es ist dann nicht mehr wie eine unabdingbare Pflicht. Insofern schließt sich das irgendwie nicht aus.
Denn Bloch predigte keineswegs das Ende der Religion.
Religion beerben, aber er war nie der Meinung, Religion sei einfach abzuschreiben. Im Gegenteil, wenn wir diese gesellschaftlichen Fragen nur einigermaßen gelöst haben, dann brechen überhaupt erst die eigentlichen Fragen des Wohin und Wozu auf, hat er immer gesagt. Also die Sinnfragen, wozu leben wir, wozu ist der Mensch berufen, wie soll die Welt aussehen, die wir gestalten.
Und hier am Ende kommen wieder die Utopien und Hoffnungen ins Spiel.
Dann werden wir auch nicht mehr Prometheus sehen, wie er an den Kaukasusfelsen genagelt wurde, und nicht einen anderen Träumer namens Christus, der ans Kreuz geschlagen wurde von den herrschenden Gewalten, sondern es wird endlich anders kommen und die Revolution nicht nur eine Geschichte von Blut und von Niederlagen sein. Es wird also Glück und Würde mit der revolutionären Haltung verbunden sein können, in einer wahren und neu auszubauenden, weiterzubauenden Theorie des Marxismus, in einer neuen Praxis. Ich möchte also schließen, nicht quod erat demonstrandum, das ist in der Vergangenheit noch nicht bewiesen worden, sondern quod erit demonstrandum. Auf Deutsch, was nicht nur zu beweisen, sondern vor allen Dingen zu bewähren sein wird. Ich danke Ihnen.
Kanonen wird entschwinden mit mir.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.